Gut, also ich werde trotzdem schon mal anfangen. Nochmal guten Morgen. Was wir heute machen, ist zweigeteilt. Also zunächst mal kriegen Sie von mir rein im Vortragsstil eine kurze Einführung in die grundsätzliche Bedienung der Shell. Das ist vor allem für die wichtig, die bisher noch nicht mit einer Shell gearbeitet haben. Wenn Sie Erfahrungen unter Windows haben, in dieser Kommandozeile, die es da auch gibt, dann ist das grundsätzlich ein bisschen hilfreich, weil Sie dann einiges von den Prinzipien schon gewohnt sind. Wenn Sie überhaupt noch nie mit einer Shell gearbeitet haben, sollte das, was wir heute machen, Ihnen trotzdem helfen, da erste Kontakte zu finden. Das wird also am Anfang so ein kurzer Überblick sein, wie man überhaupt Befehle eingibt, wie man in Verzeichnissen navigiert, solche Sachen. Ich gehe mal hier zur Inhaltsübersicht, wie Sie sich anzeigen lassen können, was in einem Verzeichnis für Dateien drin sind, so ganz elementares Zeug. Und unter anderem stelle ich Ihnen auch einen sehr kryptischen Editor vor, für die, die ihn noch nie gesehen haben, der VI. Der ist also sehr anders von der Bedienung her als jetzt normale Editoren, wie man sie aus der Windows-Welt vielleicht kennt. Werde aber auch kurz motivieren, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Und wenn wir damit durch sind, das kann sein, dass das ungefähr bis zur Mitte der Veranstaltung, also bis zur Pause geht. Falls ich mit den Folien vorher durch bin, dann werde ich noch ein bisschen was über Zugriffsrechte erzählen und da einfach auf Papier was aufschreiben. Und danach, nach der Pause, habe ich ein Übungsblatt für Sie vorbereitet. Das sieht so aus. Es sind 32 relativ kurze Aufgaben drauf. Die meisten davon sind sehr kurz. Da geht es einfach darum, die Sachen, die ich heute vorstelle, zu üben und etwas zu vertiefen. Das ist nichts, was Sie jetzt irgendwie anschließend einreichen können oder sowas, sondern Sie probieren einfach, ob Sie irgendwie diese Aufgaben lösen können. Ja, es ist so, da werde ich nachher auch dann was zu sagen im Theorieteil am Anfang. Praktisch alles, was Sie in der Shell machen können, ist im System sehr gut dokumentiert. Es gibt sogenannte Man-Pages, das sind also wörtlich Handbuchseiten. Kommt traditionell daher, dass es das irgendwann auch mal ausgedruckt als Handbuch gegeben hat. Und Sie können praktisch zu jedem Tool sich eine ausführliche Befehlsreferenz anzeigen lassen. Und einige von diesen Aufgaben werden Sie also nötigen, über das hinaus, was ich Ihnen schon dann gezeigt habe, einfach in den Man-Pages nachzulesen und ja, irgendwelche Änderungen an den Einstellungen oder sowas, Optionen für irgendwelche Kommandos einfach nachzuschlagen und dann das einzusetzen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte, Folien dazu zu erstellen, sondern es ist ganz wichtig, dass man den Umgang mit diesen Man-Pages lernt, weil man einfach, wenn man dann häufiger mit Linux arbeitet und das administrieren will, immer wieder eine Situation kommt, wo man irgendein Tool einsetzen muss, das man noch nicht kennt. Und dann ist eben der gängige Weg, dass man in die Dokumentation guckt und das funktioniert halt anders als, weiß nicht, unter Windows ist es vielleicht üblich, dass man irgendwelche Software installiert und dann ist so ein PDF-Handbuch dabei und das druckt man aus und liest es durch oder liest es am Bildschirm oder so. Auf Unix und speziell auch Linux-Systemen ist eben das meiste an Software in diesen Man-Pages dokumentiert und das soll man einfach üben, wie man die findet und wie man darin auch dann was findet. Die haben auch einen einheitlichen Aufbau, das sehen wir dann alles. Ja, also ich fange erstmal mit dem rein vortragenden Block an. Und da geht es auch direkt los. Es ist so, dass Sie, wenn Sie mögen und das irgendwie auf die Reihe kriegen, dann können Sie jetzt, während ich was erzähle, die Sachen auch direkt ausprobieren. Es ist aber nicht nötig, weil die ganzen Sachen in den Übungen auch wieder auftauchen. Also fast alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, können Sie dann gleich anhand der Übungsaufgaben nochmal nachvollziehen. Deswegen wäre meine Empfehlung jetzt einfach zurücklehnen und genießen, so ungefähr. Und vielleicht da auch noch als Hinweis, ich weiß nicht, ob unter Ihnen jetzt noch jemand ist, der beim letzten Termin Schwierigkeiten hatte, das Linux-System zu installieren in der virtuellen Maschine oder das nicht fertig gekriegt hat. Ich habe auch das so geplant, dass nachher der Praxisblock dazu dient, dass ich bei allen, wo es noch irgendwie Schwierigkeiten gegeben hat, dass ich da einfach dann individuell helfe und das irgendwie fertig installiere, während die anderen schon an den Übungsaufgaben basteln. Für diejenigen, die jetzt noch kein fertiges System haben, ich weiß nicht, wen betrifft das? Wer hat jetzt noch kein Linux-System auf dem Rechner, weil es irgendwie nicht geklappt hat? Ah, okay, also wenn es keinen betrifft, brauche ich auch nicht weiter erzählen, wie es dann laufen würde. Gut, Wenn Sie also in der Shell arbeiten und Sie kommen auf verschiedene Arten und Weisen da rein, wir werden es so machen, dass Sie das ganze Linux-System nicht im Grafikmodus praktisch betreiben, wo Sie eine grafische Oberfläche haben, an der Sie sich anmelden können, sondern wir werden es im Textmodus nutzen. Und das heißt, wenn Sie das Linux-System gebootet haben, dann erscheint da einfach ein Login-Prompt, ja, also einfach als Text geschrieben, wo Sie einen Benutzernamen und in dem nächsten Schritt ein Passwort eingeben, um sich zu authentifizieren. Und danach, unmittelbar nach der Anmeldung, gibt es einfach nur einen sogenannten Shell-Prompt. Ja, die Shell ist gestartet. Shell ist praktisch so eine Oberfläche, also eine reine Textoberfläche, in der Sie Kommandos eingeben können und dann passiert irgendwas und dann können Sie das nächste Kommando eingeben. Also alles immer der Reihe nach. Da wird nicht mit mehreren Fenstern gearbeitet, weil es einfach keine Fenster gibt. Ja, Sie haben nur diese Textmodus-Oberfläche. Und wenn Sie die Shell dann sehen, dann präsentiert sie Ihnen einen Prompt. Prompt ist sowas wie Teleprompter, ja, also ist eine Eingabeaufforderung. Das heißt, Sie haben dann, wenn der Prompt zu sehen ist, die Chance, morgen da jetzt irgendwie einen Befehl einzutippen und den mit der Eingabetaste abzuschicken, ja, oder Return-Taste. Und es ist so, dass der Prompt schon an sich relativ hilfreich ist, weil Sie da einiges erkennen können. Wenn Sie also zum Beispiel unter Windows, ja, dieses Eingabeaufforderungsfenster öffnen, dann haben Sie da auch einen Prompt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon genutzt hat. Nutzen Sie das manchmal, diese Textmodus-Eingabeaufforderung, wo Sie Befehle eingeben können? Dann sehen Sie ja sowas wie C:// ja, und dann irgendeine Fahrtangabe und dann so ein Größerzeichen und dahinter können Sie dann auch die Befehle eingeben. Ja, und Windows zeigt Ihnen dann nur praktisch das aktuelle Verzeichnis und den Laufwerksbuchstaben, wo Sie drauf arbeiten, an und mehr nicht. Und unter Linux ist es so, dass Sie, und das gilt auch für andere Unix-Systeme, dass Sie schon am Prompt unter anderem erkennen können, ob Sie als normaler Anwender oder als privilegierter Administrator unterwegs sind. Ja, das ist wichtig, weil es gibt viele Befehle in der Shell, die sehr zerstörerisch sein können. Ich habe nachher noch ein paar Beispiele, wenn es darum geht, zum Beispiel rekursiv eine ganze Verzeichnishierarchie zu löschen. Da gibt es keine Rückfrage oder sowas. Wenn Sie das richtige Kommando einsetzen, dann haut das Kommando da durch und löscht alles weg. Und wenn Sie das mit normalen Anwenderrechten machen, also Sie sind als Benutzer angemeldet, ja, dann ist praktisch das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie Ihre gesamten privaten Dateien löschen. Ja, das ist ärgerlich genug. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass so ein Linux-System ja darauf vorbereitet ist, von mehreren Leuten verwendet zu werden, ja, da können also theoretisch hunderte Accounts drauf sein, dann ist praktisch der Schaden, der als normaler Anwender angerichtet werden kann, der ist relativ begrenzt. Ja, also mit so einem radikalen Löschbefehl hauen Sie halt Ihr eigenes Arbeitsverzeichnis, sage ich jetzt mal, weg. Begriff Home-Verzeichnis wäre das Richtige, komme ich aber nachher erst zu. Und alle anderen Nutzerdaten von anderen Anwendern, die bleiben unangetastet und ebenso das System selbst. Also als normaler Anwender, wenn Sie nicht administrative Rechte haben, haben Sie keine Möglichkeit, das System durch ein ungeschicktes Kommando komplett abzuschießen oder Systemdateien, Startdateien oder sowas zu löschen. Ja, das geht nicht. Wenn Sie aber als Administrator unterwegs sind, ja, der Administrator heißt Root, R-O-O-T, auf Unix-Systemen, dann haben Sie praktisch die Allmacht und können diverse Befehle einsetzen, die also gravierenden Schaden anrichten. Und häufig ist es so, gerade wenn Sie jetzt so ein Benutzersystem haben, also Ihren privaten PC zum Beispiel oder ein Büro-PC in der Firma, wo Sie ein Linux drauf haben, dann ist es oft so, dass Sie durchaus Administratorrechte auf der Maschine haben. Ja, aber Sie sollten immer auch einen normalen Benutzer-Account haben und nur für den Alltag, nur mit den Rechten dieses Benutzers arbeiten. Und dann von Fall zu Fall, wenn Sie irgendwas auf der Kiste administrieren müssen, dann, das werden wir noch sehen, wie das geht, dann haben Sie die Möglichkeit, aus der laufenden Sitzung heraus praktisch Root-Rechte, Administratorrechte anzufordern. Ja, und können dann kurz irgendwas machen, wo Sie diese Rechte für brauchen und dann geben Sie die wieder ab. Und damit man schon in der Shell direkt erkennen kann, ob man gerade als Normalbenutzer oder als Admin unterwegs ist, wird es gekennzeichnet. Ich habe Ihnen hier verschiedene Prompts eingezeichnet oder mal als Beispiele angegeben. Also wenn Sie als normaler Benutzer unterwegs sind, dann haben Sie typischerweise am Ende des Prompts so ein Dollarzeichen oder ein Größerzeichen. Ja, auf manchen Unix-Systemen und in manchen Shells ist es auch ein Prozentzeichen. Wichtig ist nur, dass es keine Raute ist. Ja, die Raute ist nämlich das Zeichen für den Administrator und das ist eigentlich einheitlich, egal welche Shell Sie benutzen, wenn Sie es nicht irgendwie umkonfiguriert haben, dann sagt die Raute immer, Sie sind root und das, was Sie jetzt tun, ja, ist halt potenziell gefährlicher, als wenn Sie normaler Administrator sind. Und das ist also die erste nützliche Funktion der Shell, dass Sie auf den ersten Blick erkennen können, mit welchen Rechten Sie gerade unterwegs sind. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir arbeiten nicht mit Fenstern, ja, weil wir im reinen Textmodus arbeiten werden, aber in der Realität werden Sie natürlich häufig mit einer grafischen Oberfläche arbeiten und dann ist es durchaus üblich, dass man mehrere Terminalfenster auf hat und in jedem dieser Fenster läuft eine Shell. Ja, und dann haben Sie vielleicht unter all diesen Fenstern eines, wo Sie root sind. Ja, und dann können Sie auch praktisch mit einem Blick auf den Bildschirm, scannen Sie schnell die Prompts, die da angezeigt werden in den verschiedenen Fenstern und können dann sofort sagen, aha, das Ding da rechts unten, das ist das Root-Fenster, ja, weil da sehe ich die Raute und weiß, in dem Fenster aufpassen, alle anderen Fenster sind im Vergleich dazu harmlos. Jetzt beschränkt sich der Prompt aber nicht da drauf. Ich habe ja hier so drei Pünktchen jeweils vor die drei Zeichen gemacht und es gibt also noch eine ganze Reihe mehr Informationen, die da drin stehen können. Grundsätzlich ist es so, dass der Prompt etwas ist, was Sie persönlich einstellen können. Ja, das werden wir erst in einigen Wochen, ich meine, wir sehen uns eh erst in einigen Wochen wieder, aber also einige Termine weiter, werden wir uns das erst angucken. Es gibt eine sogenannte Umgebungsvariable PS1, darüber können Sie den Prompt praktisch völlig beliebig einstellen. Wenn Sie es minimalistisch haben wollen, können Sie auch die ganzen Informationen rausschmeißen und nur ein Dollarzeichen oder eine Raute anzeigen. Aber es gibt so ein paar ja, Standard-Prompts, die auf den meisten Systemen üblich sind. Zwei davon habe ich Ihnen mal hier dargestellt. Ja, das sind also hier die beiden Zeilen. Ob da jetzt irgendwelche eckigen Klammern um die Sachen rum sind, wie in dem ersten Prompt oder ob es die nicht gibt, das ist Geschmackssache und das hat meistens der Distributor Ihres also Linux-Systems, ja, ob es jetzt OpenSUSE oder Debian oder Fedora oder was auch immer ist, Ubuntu hat das eingestellt und das soll Sie nicht irritieren, wenn das bei Ihnen vielleicht minimal anders aussieht. Aber der grundsätzliche Inhalt, das was da an Textinformationen angezeigt wird, das ist meistens das gleiche. Und es geht typischerweise damit los, dass Sie vorne einen Benutzer haben. Ja, den Benutzernamen ganz am Anfang. Das ist dann praktisch eine weitere Stütze oder Gedankenstütze für Sie, dass Sie jederzeit wissen, mit wessen Rechten Sie gerade arbeiten. Wenn Sie ein einfaches System haben, wo es nur den Root-Account und außerdem einen Benutzer-Account für Sie persönlich gibt, dann wird in der Regel keine Frage sein, was das jetzt ist. Dann können Sie schon am Prompt erkennen, was los ist, also an dem Endzeichen, weil Sie dann das Dollarzeichen oder die Raute haben. Ja, und dann wissen Sie, okay, das ist mein Account und das ist der Root-Account. Wenn Sie aber Administrator sind, dann wird es manchmal nötig sein, dass Sie, wenn Sie jetzt ein Mehrbenutzersystem haben, in den Benutzerdateien eines anderen Anwenders arbeiten, ja, mit administrativen Rechten, weil sich zum Beispiel jemand sein System zerschossen hat und irgendwas nicht mehr funktioniert, kann sich nicht mehr anmelden oder keine Ahnung, irgendwelche Programme starten nicht mehr richtig. Und dann wird es so sein, dass Sie in die Rolle dieses anderen Anwenders gehen. Ja, dafür müssen Sie nicht mal das Passwort dieses anderen Benutzers kennen. Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, sich praktisch als jeder andere Benutzer auch anzumelden. Das werden wir auch alles sehen, wie das geht. Was dann jedenfalls passiert ist, dass der Prompt sich dann ändern würde. Ja, und dann würden Sie eben vorne den Namen des fremden Benutzers stehen haben. Und damit können Sie eben noch besser sehen, ja, mit wessen Rechten Sie gerade auf dem System arbeiten. Ansonsten, wenn es nur diese beiden Varianten, ich bin es selbst oder ich bin es als Administrator, gäbe, dann könnte man sich praktisch den Benutzernamen vorne sparen. Ja, weil in dem Fall würde ja das Dollarzeichen bzw. das Größerzeichen, je nachdem wie es bei Ihnen aussieht, oder die Raute würde ja eindeutig klären, ob Sie gerade root sind oder nicht. Aber weil eben als Administrator auch diese zusätzlichen Möglichkeiten noch bereitstehen, dass Sie also jeder mögliche Benutzer sein können, ist das schon vernünftig. Na, also mit dem Benutzernamen geht es in der Regel los. Dann kommt das @-Zeichen, ganz ähnlich wie bei einer E-Mail-Adresse, und dahinter steht typischerweise der Rechnername. Der Rechnername ist etwas, das Sie selber setzen können, wenn Sie Administrator auf dem System sind. Wie das geht, welche Konfigurationsdateien oder Kommandos Sie dafür benötigen, das werden wir auch dann später sehen, wenn wir uns mit Netzwerken beschäftigen. Für den Moment ist einfach nur interessant, dass der Prompt hier angezeigt wird. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, naja, ist das nicht irgendwie redundant? Ja, ich sitze an meinem Computer hier, ich weiß, das ist ein MacBook, warum muss da jetzt noch stehen, dass ich am MacBook arbeite? Ja, welchen Sinn hat das, das zusätzlich anzuzeigen? Haben Sie eine Idee, wann das hilfreich sein kann, den Rechnernamen zu sehen? Ja?
Das Netzwerk verbunden
wird. Ja. Genau, wenn wir also wieder dieses Modell haben, dass Sie vielleicht auch mit einer grafischen Oberfläche mit mehreren Fenstern arbeiten, ja, und Sie sind vielleicht für ein ganzes Netzwerk von Linux-Maschinen zuständig, dann ist es üblich, sich mit einem Tool namens SSH, Secure Shell, auf anderen Maschinen einzuloggen. Und ja, im Terminal ändert sich dadurch an der Optik nichts. Ja, Sie haben dann immer noch eine Shell laufen auf dem entfernten System und die zeigt Ihnen immer noch den klassischen Prompt an, der sieht vielleicht fast identisch aus, wenn es auch dieselbe Linux-Version ist, die auf dem entfernten Rechner läuft. Und ohne den Rechnernamen könnten Sie nicht feststellen, ob das jetzt gerade remote ist oder lokal Ihre Maschine. Und wenn es remote ist, welche. Sie können natürlich immer fragen, es gibt ein Kommando Hostname, damit können Sie auch prüfen, wo Sie gerade sind. Aber ganz vieles in der Shell dreht sich darum, dass Sie so wenig Arbeit wie möglich haben sollen und Dinge so schnell wie möglich erledigen können. Also die Shell ist ein wahnsinniges Effizienztool. Ja, alle, die wirklich erfolgreich den Umgang mit der Shell gelernt haben, sagen, ich benutze nie wieder irgendwelche grafischen Tools für, keine Ahnung, also als Dateimanager oder sowas, sondern ich mache alles in der Shell, weil man einfach seine, ja, den Output, was man so erledigen kann in einer bestimmten Zeit, doch dramatisch damit erhöhen kann. Und dazu gehört eben auch, dass man jederzeit den Überblick hat, was ist eigentlich gerade los? Ja, wo bin ich gerade? Wer bin ich gerade? Ja, also in welcher Rolle bin ich aktiv? Auf welcher Maschine arbeite ich? Diese ganzen Sachen. Also insofern wichtige Komponente, dass da auch der Rechnername angezeigt wird. Wenn Sie jetzt in einer virtuellen Maschine irgendein Linux-System installieren, dann kriegen Sie manchmal, weil Sie nicht gefragt werden, irgendeinen zufälligen Rechnernamen zugeteilt. Ja, der besteht dann aus irgendwelchen kryptischen Buchstaben und Zahlen, die das System sich ausgedacht hat, nach irgendeinem Verfahren in der Hoffnung, dass wenn Sie auf 10 benachbarten Maschinen das installieren, dass nicht überall derselbe Rechnername entsteht. Ja, aber im Normalfall, wenn Sie echte Maschinen haben oder auch virtuelle Maschinen, die aber für ja, Produktionszwecke verwendet werden, dann werden Sie sich schon irgendwelche vernünftigen Namen dafür überlegen. Ja, hinter dem Rechnernamen folgt jetzt hier in beiden Prompt-Varianten ein Doppelpunkt. Ja, aber wie gesagt, diese Dinge, ja, dass hier ein @ steht, dass hier ein Doppelpunkt steht, dass hier in dem oberen Prompt-Beispiel so eckige Klammern um einen Teil drumherum sind, das ist alles nur ja, optischer Zucker. Also das kann auf jedem System unterschiedlich aussehen. Ich habe diese beiden Varianten einmal mit und einmal ohne die Klammern genommen, hier als Beispiele, weil sie sehr typisch sind, sehr häufig zu sehen sind. Aber es kann eben auch, wenn Sie auf ein fremdartiges Unix-System sich zum Beispiel einloggen, dann könnte es auch ein bisschen anders aussehen. Ja, aber im Kern, die Informationen, die bleiben gleich. Also hier nach einem Doppelpunkt folgt eine Verzeichnisangabe. Und das Verzeichnis, was dort genannt wird, hier in diesem Fall ist es nicht als vollständiger Pfad angegeben, also es wird, das werden wir nachher sehen, sowas wie ein Wurzelverzeichnis geben, sondern hier ist praktisch nur das Endstück von so einem Pfad, ja? Das letzte Unterverzeichnis, in dem Sie im Moment drin sind. Und auch das ist wieder dazu da, dass Sie einfach schnell die Orientierung haben, nachdem Sie jetzt nicht nur wissen, wer Sie sind und auf welcher Maschine Sie sind, wissen Sie dann auch, in welchem Verzeichnis Sie sind. Ja, das funktioniert natürlich in der Form nur, wenn Sie nicht viele gleich benannte Unterverzeichnisse an verschiedenen Stellen der Hierarchie haben. Ja, also bei mir liegt dieses BS-Praxis zum Beispiel in irgendeinem Daten-VOM oder sowas Unterverzeichnis, zumindest auf dieser Maschine hier. Und wenn ich jetzt noch irgendwo anders einen Kurs BS Praxis halten würde und den auch so nennen würde und das würde dann in einem anderen Unterordner liegen, dann wäre es natürlich nicht mehr eindeutig. Ja? Deswegen kann man die Anzeige des Prompts auch so gestalten, dass der volle Pfad, also von der Wurzel praktisch bis in das aktuelle Verzeichnis rein angezeigt wird. Dann haben Sie etwas mehr Klarheit, allerdings zu dem Preis, dass der Prompt sehr lang wird. Ja, wenn Sie exzessiv mit Verzeichnishierarchien arbeiten, dann kann es schon sein, dass das also auch über eine Zeile hinausgeht. Wenn Sie jetzt ein kleines Terminalfenster haben oder eben im Textmodus arbeiten, wo Sie 80 mal 25 Zeichen, diese Standardauflösung für Textterminals haben. Ja, deswegen ist es wohl auf den meisten Systemen voreingestellt, dass nicht der volle Pfad angezeigt wird, sondern nur das letzte Stück aus dem Pfad. Wenn Sie das ändern wollen, das werden wir dann irgendwann sehen, wenn wir über den Prompt nochmal im Detail sprechen. Ja, also das ist der nächste Informationspunkt, den Sie haben. Hier unten habe ich mal ein Beispiel für einen vollen Pfad. Also das war jetzt bei mir hier Home, Esser, Daten, vom und dann habe ich noch für das Semester was angelegt und darunter liegt dann BS Praxis. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt diesen langen Block in dieser Schrift fester Breite hier reinschreiben würden, dann würde das also hier auf der Folie natürlich weit hinauslaufen aus dem Bildschirm oder umbrechen und in einem richtigen Terminal wäre es noch nicht so problematisch, weil das sind glaube ich nur so 40 Zeichen oder so, aber also mir würde es zum Beispiel optisch nicht gefallen. Das ist dann aber in vielen Fällen auch Geschmackssache und hängt von Ihrer Nutzung ab. Wenn Sie eben sowas machen, dass Sie, was ich eben meinte, praktisch identische Teilbäume an ganz verschiedenen Stellen haben und immer genau wissen müssen, wo bin ich jetzt gerade, weil sich die Pfade vielleicht ganz am Anfang irgendwo unterscheiden können, dann würden Sie das umstellen, sodass Sie den vollen Prompt sehen können. Okay, die grundsätzliche Eingabe ist jetzt so, dass die Shell ist halt was Interaktives, also wenn Sie den Prompt sehen, dann haben Sie auch so einen Cursor, einen Eingabe-Cursor praktisch dahinter stehen und da können Sie einfach einen Befehl eintippen und dann über die Eingabetaste abschicken. Ja, und solange Sie das Kommando noch nicht abgeschickt haben, haben Sie auch diverse Korrekturmöglichkeiten. Sie können mit den Cursor-Tasten links, rechts durch die Eingabe durchgehen. In der Regel funktioniert auch sowas wie Steuerung links, Steuerung rechts, um wortweise hin und her zu springen. Ich denke, ich werde irgendwann auch mal ein bisschen was zu besonderen Abkürzungen erzählen, wie man noch schneller in der Shell so eine Eingabezeile bearbeiten kann. Es gibt zum Beispiel auch Kürzel, mit denen man an den Anfang der Befehlszeile und ans Ende wieder springen kann. Und also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Sie haben auch eine sogenannte History. Ja, das heißt, Sie können frühere Befehle einfach durchblättern, indem Sie Pfeil nach oben mehrmals drücken, kriegen Sie immer ältere Befehle zurück. Es ist sogar möglich, in der Shell nach früheren Befehlen zu suchen. Wenn Sie da Steuerung R drücken und dann einen Teil von einem Befehl oder von einem Dateinamen oder sowas eingeben, dann finden Sie den letzten Befehl, wo dieser Suchbegriff drin ist. Also das ist alles darauf angelegt, möglichst komfortabel zu sein. Es wäre komplett verrückt, wenn Sie irgendwie ein langes Kommando, was aus 100 Zeichen besteht, wenn Sie das gerade eingetippt haben und da ein Fehler drin war, dass Sie es nochmal tippen. Ja, das macht man nicht, sondern man holt sich den alten Befehl wieder in die Eingabezeile praktisch und ändert ihn einfach ab an der Stelle, wo man es abändern will. Und wenn Sie jetzt das Kommando abgeschickt haben, dann passiert Folgendes, dass die Shell zunächst mal versucht, oder sie versucht es nicht, oder sie tut es, sie stellt fest, was für eine Art von Kommando ist das überhaupt. Und da werden wir sehen, dass es verschiedene Kategorien gibt. Ja, die klassischen Sachen sind die beiden, die ich hier unten in der Auflistung genannt habe. Ich gehe mal von unten nach oben durch die Liste. Also eine der häufigsten Sachen wird sicher sein, dass Sie irgendein externes Tool, eine externe Anwendung starten. Mit extern meine ich nicht, dass das auf einem anderen Rechner oder so sitzt, sondern ich meine, dass das nicht Teil der Shell ist. Ja, die Shell hat selber auch einige eingebaute Kommandos, die sie also sofort erkennt und wo sie direkt irgendwas mit machen können. Aber in vielen Fällen nutzen sie halt irgendein externes Programm. Ja, beispielsweise wäre das der Editor VI, über den wir nachher noch sprechen werden. Und wenn Sie halt einen Befehl VI, Leerzeichen, Dateiname oder sowas eingeben, dann wäre das ein gültiges Kommando in der Shell und in dem Fall würde die Shell halt merken, ja, VI ist kein eingebauter Befehl, den ich irgendwie kenne, also suche ich mal auf der Platte, wie die Suche abläuft, da reden wir dann auch noch irgendwann drüber und irgendwo findet es das Programm und startet es dann. Ja, das wäre also ja, das wäre das, was man wahrscheinlich am häufigsten tut. Die Suche in der Shell läuft aber anders. Es gibt auch noch die eingebauten Kommandos. Ja, das sind so Sachen wie das Arbeitsverzeichnis wechseln, den Inhalt irgendwelcher Shell-Variablen ausgeben, wo wir heute noch nicht drüber sprechen werden, und verschiedenes anderes. Ja. Dann eine weitere Möglichkeit ist, dass etwas als Funktion innerhalb der Shell programmiert ist. Sie können also ähnlich wie in einer Programmiersprache wie in C oder Java oder sowas, können Sie auch in der Shell Funktionen definieren und können damit ja kleinere Sachen praktisch direkt ausführen lassen, wenn Sie so eine Funktion aufrufen aus der Shell heraus. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen werden, im Rahmen dieses Kurses darüber zu sprechen, wie man solche Funktionen erzeugt. Wir werden eventuell welche sehen, ja, weil wir Shell-Skripte angucken werden und da werden mal welche drin sein. Aber ich glaube nicht, dass wir ausführlich darüber sprechen werden. Das ist einfach eine Möglichkeit, sich wieder in der Shell das Leben etwas leichter zu machen. Und schließlich gibt es noch sogenannte Aliase. Damit können Sie einfach für bestimmte Befehlsworte oder auch längere Kombinationen schon mit irgendwelchen Argumenten oder Optionen können Sie ein neues Kommando definieren, was in der Shell dann gilt. Das entspricht dann keinem externen Tool, was diesen Namen hat, sondern ist im Prinzip einfach eine Abkürzung. Ja. Und mit Aliasen sollte man vorsichtig sein. Ich komme da heute noch drauf zu sprechen, auf Aliase. Ich sage es vielleicht an der Stelle schon, es gibt ein Kommando, mit dem kann man zum Beispiel Unterverzeichnisse erzeugen. Das nennt sich mkdir, Make Directory. Und auf vielen Linux-Systemen ist als Kurzbefehl davon md als Alias angelegt. Also auch wieder md wie Make Directory. Das ist aber nicht überall so. Auf dem Mac hier ist zum Beispiel in der Shell md nicht so vorbelegt, weil es irgendein internes Tool vom Mac gibt, was so heißt. Also wenn Sie auf dem Mac in der Shell MD eingeben und einen Verzeichnisnamen dahinter, dann kriegen Sie irgendeine obskure Fehlermeldung und wundern sich erstmal. Und deswegen sollte man Aliase ja eher meiden, wenn man häufig auf verschiedenen Systemen arbeitet oder davon ausgeht, dass man später vielleicht mal andere Unix-Systeme verwalten muss. Jedenfalls, und deswegen ist die Reihenfolge so, wie ich es aufgeschrieben habe, die Shell sucht in dieser Reihenfolge nach Möglichkeiten. Ja, das heißt also, wenn Sie ein Alias zum Beispiel vergeben haben für irgendwas, was es auch als externes Programm gibt, dann wird nicht mehr das externe Programm gestartet, sondern es wird stattdessen das Alias ausgeführt. Ja, genauso ist es mit internen Funktionen. Wenn Sie eine interne Funktion VI definieren, die irgendwas tut, dann können Sie über den Namen VI nicht mehr den Editor starten, sondern würden diese Funktion aufrufen. Ja, entsprechend geht es weiter mit den internen Kommandos und als letztes wird erst nach externen Programmen gesucht. Und es ist auch vernünftig, das so rumzumachen, weil die ersten drei Punkte sind etwas, was die Shell natürlich entscheiden kann, ohne irgendwelche Plattenzugriffe zu machen. Ja, diese internen Sachen, die sind praktisch im Hauptspeicher, im Speicher der Shell sind die einfach angelegt. Und da muss es nur in seine eigenen Datenstrukturen im Speicher reingucken und weiß sofort, aha, das sind diese Möglichkeiten. Und nur wenn diese Dinge nicht gefunden werden dort, dann beginnt eine eventuell längere Suche auf der Festplatte in verschiedenen Verzeichnissen, die über die sogenannte Pfadvariable definiert sind. Das werden wir dann später noch sehen. Aber vom Prinzip gibt es halt ganz viele Stellen, wo Sie ausführbare Programme ablegen können und das teilen Sie dem System mit, indem Sie eine bestimmte, dann in der Regel systemweit geltende Variable setzen. Okay, ein paar kleine Beispiele. Ein ganz simples Kommando, was in der Regel keine Argumente oder Optionen nimmt. Tatsächlich hat das sogar Optionen, die man verwenden kann, aber die brauchen wir heute nicht, ist das Tool PWD, Print Working Directory. Das ist ein eingebautes Kommando der Shell. Ja, da wird also kein externes Programm gestartet, wenn Sie das eingeben, sondern PWD antwortet Ihnen einfach mit der Angabe des aktuellen Pfads. In welchem Verzeichnis befinden Sie sich? Ja, das ist generell einfach ein wichtiges Konzept zu wissen. In der Shell sind Sie, wann immer Sie irgendein Kommando ausführen, sind Sie immer in einem bestimmten Arbeitsverzeichnis, das sich im Laufe der Zeit ändern kann. Ja, über entsprechende Befehle können Sie in andere Arbeitsverzeichnisse hineinwechseln. Aber solange Sie in einem bestimmten Verzeichnis sind, ist es halt erstmal fest. Und für viele Kommandos, die Sie eingeben, ist es wichtig, weil die, wenn Sie zum Beispiel dann irgendwas suchen oder irgendwelche Dateioperationen machen, in diesem Verzeichnis suchen und davon ausgehend zum Beispiel Pfade auch neu bestimmen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, zu wissen, wo man gerade ist. Es wird ja teilweise durch den Prompt schon angezeigt, aber wenn Sie eben den vollen Überblick haben wollen und wissen wollen, wo genau Sie gerade sind, dann können Sie jederzeit PWD eingeben und kriegen dann den vollständigen Pfad ausgegeben. Ja, und was Sie jetzt sehen können ist, das läuft eben immer so, Sie haben den Prompt, geben einen Befehl ein, es kommt irgendeine Ausgabe, manchmal kommt auch keine Ausgabe, es gibt Tools, die vollständig still vor sich hinarbeiten und danach erscheint wieder der Prompt und ich mache immer, wenn ich anzeige, es ist ein Prompt und der nächste Befehl kann eingegeben werden, male ich Ihnen hier so einen Unterstrich rein, das soll praktisch den Cursor symbolisieren, ja, wo einfach die Eingabemarke eben steht und Sie das nächste Kommando eingeben können. Ja. Generell werden Sie feststellen, dass viele von den Tools, die Sie unter Linux verwenden, relativ sparsam in der Ausgabe sind und insbesondere extrem sparsam, was irgendwelche potenziellen Rückfragen angeht. Ja, also wer viel mit Windows arbeitet, der ist es ja gewohnt, bei jeder zweiten Mausbewegung oder Klickaktion ein Fenster auf den Bildschirm zu rufen, wo steht, Sie haben gerade auf den OK-Button geklickt, sind Sie sicher? Ja. Sowas macht die Shell nicht. Also die meisten Tools stellen überhaupt keine Rückfragen, egal was für verrückte Aufträge sie denen geben, sondern die versuchen, das direkt umzusetzen, was sie wollen. Ja, das hat wieder was mit Geschwindigkeit zu tun, weniger Tastatureingaben, weniger Klicks, also Mausklicks brauchen Sie in der Shell in der Regel sowieso nicht, obwohl man die Shell auch mit der Maus noch etwas besser bedienen kann, wenn man eine Maus zur Verfügung hat, weil man zum Beispiel Copy und Paste mit der Maus dann machen kann. Aber im Textmodus haben Sie halt zunächst mal keine Maus. Ja, also das war als erstes Beispiel für einen Befehl. Auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen, dass Sie auch mehrere Befehle in eine Zeile schreiben können. Ja. Das hat jetzt, also dieses Beispiel ist natürlich komplett sinnlos, zweimal dasselbe Kommando auszuführen. Ich wollte nur auf der Folie nur dieses Konzept vorstellen und nicht schon das nächste Kommando einführen. Ja, deswegen sehen Sie hier durch Semikolon getrennt einfach zweimal den gleichen Befehl. Es könnten auch zwei unterschiedliche Befehle sein. Wichtig ist hier, der Trenner für mehrere Befehle ist das Semikolon. Ich benutze meistens, weil mir die Optik gefällt, diese Schreibweise, dass ich ein Semikolon direkt hinter das erste Kommando setze, dann ein Leerzeichen und dann das nächste Kommando. Das ist aber nicht nötig. Sie können beliebige Leerzeichen einfügen, auch vor dem Semikolon, mehrere noch. Also Sie können auch Tabulator-Taste drücken, um noch größere Abstände zu erzeugen. Sie können sich diesen Whitespace, diesen Leerraum aber auch komplett sparen und direkt hinter dem Semikolon weiterschreiben. Ja, also das rechte PWD noch ganz an das Semikolon ranziehen. Das funktioniert genauso und ist egal. Und die Bedeutung ist eben, führe das erste Kommando aus und führe direkt dahinter das zweite Kommando aus. Und das passiert, das ist jetzt schon mal eine kleine Vorschau auf was Späteres, das passiert unabhängig davon, ob das erste Kommando erfolgreich war. Wir werden später sehen, es gibt sowas wie erfolgreiches Beenden eines Programms und fehlerhaftes Beenden oder Scheitern. Ja, und wir werden später solche Kombinationen von Kommandos sehen, wo Sie praktisch auch sagen, erstes Kommando, zweites Kommando, aber das zweite wird nur dann ausgeführt, wenn das erste erfolgreich war. Das kann sehr oft sehr nützlich sein. Sie testen irgendeine Bedingung und wenn die nicht erfüllt ist, dann scheitert praktisch dieser Testversuch und das verhindert dann, dass das zweite gemacht wird. Nehmen wir an, Sie wollen irgendwie ein Backup automatisieren. Sie sagen hier, ich mache eine Datensicherung und Sie wollen das aber nur, wenn irgendein Benutzer nicht eine Datei angelegt hat, wo drin steht, kein Backup oder sowas. Ja, dann könnten Sie versuchen zu gucken, ob Sie in den Dateien von dem Benutzer diese Lass-mich-in-Ruhe-Datei finden. Ja, und nur wenn die nicht gefunden wird, dann soll das Backup ausgeführt werden. Ja, das wäre jetzt so eine Sache, wo man praktisch dann zwei Kommandos in einer abhängigen Form kombiniert und sagt, das zweite wird nur ausgeführt, wenn das erste läuft. Hier gilt es aber nicht. Wenn man Semikolon dazwischen schreiben, wird auf jeden Fall das erste und das zweite ausgeführt, ist im Prinzip so, als ob Sie es in zwei separaten Zeilen eingeben würden. Ja, also zweimal am Prompt einfach das Kommando. Sehen Sie eine Möglichkeit, wo es von Vorteil sein kann, die Sachen trotzdem schon in eine Zeile zu schreiben? Okay, das wäre eine spezielle Sache. Man kann aber auch sich was viel Einfacheres vorstellen. Es ist so, die Kommandos, die wir heute besprechen werden, die arbeiten alle instant. Ja? Also da geben Sie einen Befehl ein und es kommt die Antwort und Sie können weiterarbeiten. Es ist aber auch denkbar, dass Sie irgendwelche Operationen durchführen, die vielleicht eine halbe Stunde laufen. Na, wenn Sie etwa einen Befehl eingeben, den kompletten Inhalt der Festplatte auf eine extern angeschlossene USB-Platte zu kopieren, dann wird das nicht nach einer Minute oder nach wenigen Sekunden zurückkehren, das Kommando, sondern das wird eine Weile beschäftigt sein. Und wenn Sie nicht Lust haben, am Rechner sitzen zu bleiben, sondern Sie haben noch irgendwas anderes zu tun und gehen weg, dann könnten Sie sagen, ich mache diesen einen Befehl und direkt dahinter soll irgendein anderer Befehl kommen. Ja, Sie setzen zum Beispiel dahinter den Befehl zum Runterfahren des Rechners, weil Sie vielleicht nach Hause gehen. Sie wollen, dass der Computer noch dieses Backup auf die externe Platte macht und danach, nicht vorher, sondern genau wenn er fertig ist mit dem Kopieren, soll er den Rechner runterfahren. Und dann könnten Sie in eine Zeile diesen Befehl zum Kopieren schreiben, Semikolon und dann den Shutdown-Befehl zum Runterfahren des Rechners und dann gehen Sie weg. Ja, dann wird der Rechner die nächste Stunde Dateien kopieren und sobald das Kopierkommando abgeschlossen ist, wird der Befehl zum Runterfahren ausgeführt und es ist das, was Sie wollen. Es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, wie Sie so eine Aufgabenstellung lösen können, aber das ist einfach ein Beispiel dafür, dass es manchmal sinnvoll ist, zwei Befehle in eine Zeile zu packen. Ja. Ich werde es manchmal nutzen, einfach um Platz auf dem Bildschirm sozusagen zu sparen, wenn ich also 7, 8 Kommandos habe, die, wenn ich sie mit Ausgaben untereinander packen würde, mich zwingen würden, eine kleinere Schrift zu nehmen, dann schreibe ich die einfach nebeneinander. Ja, vor allem, wenn es inhaltlich ähnliche Kommandos sind, die irgendwie auch logisch gruppierbar sind, damit wir auf den Folien etwas Platz sparen und da die Sachen besser sehen können. Gut, das Kommando, was ich glaube ich am häufigsten eingebe, ist ls. Und ls sorgt dafür, dass der Inhalt des aktuellen Arbeitsverzeichnisses angezeigt wird. Ja, ich habe jetzt diese Ausgaben, die Sie hier sehen, die sind alle irgendwie getrickst, weil ich keine Verzeichnisse habe, in denen nur 5 Dateien liegen. Und insbesondere nicht in meinem Home-Verzeichnis. Wenn Sie den Prompt sehen, ja, das ist mein Home-Verzeichnis, also das praktisch das Start-Verzeichnis, die Wurzel meiner privaten Datenstrukturen. Und das ist sehr zugemüllt, also habe ich einfach irgendwelche Dateien hier reingeschrieben. Wenn Sie ein ganz frisch aufgesetztes System haben, ja, dann kann es Ihnen vielleicht mal passieren, dass Sie im Home-Verzeichnis nur 5 Dateien haben. Jedenfalls, was macht ls? Es zeigt die Namen und sonst nichts, nur die Namen aller Dateien an und es würde auch die Namen von Unterverzeichnissen anzeigen, wenn es da welche gäbe. Ja, in diesem Fall habe ich diese ganzen Verzeichnissachen rausgeworfen aus der Ausgabe. Also hier sehen Sie einfach nur 5 Dateien, die zufällig auch noch alle PDF-Dateien sind. Und die werden alphabetisch sortiert. Wobei ich glaube, ja genau, das geht immer so erst innerhalb einer Zeile, ja, und dann geht es in den Zeilen weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sortierung beeinflussen kann. Sie können auch nach Erstellungsdatum, ja, oder Datum der letzten Änderung oder eben nach dem Dateinamen wie hier sortieren. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass Sie diese Sortierung auf jedem System haben. Je nachdem, was für ein obskures System Sie benutzen und wie die Shell funktioniert, die da drauf ist oder wie das ls-Kommando umgesetzt ist, kann es auch sein, dass Sie eine unsortierte Liste kriegen, wenn Sie nicht explizit eine Sortierung anfordern. Aber auf den meisten Linux-Systemen, die ich, oder auf allen, die ich jetzt kenne, kriegen Sie das in der sortierten Liste schon. Wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt hier ls ohne irgendwelche Argumente aufgerufen. Argumente oder Parameter, das sind Sachen, die Sie hinter das Befehlswort noch schreiben. Und wenn man kein Argument bei ls angibt, dann wird eben einfach das aktuelle Verzeichnis, das Arbeitsverzeichnis angezeigt, dessen Inhalt. Wenn Sie stattdessen in einen anderen Ordner reingucken wollen, dann geben Sie einfach diesen Ordner als Argument an, wie das im zweiten Befehlsaufruf gemacht ist, dieses slash temp. Das ist ein Verzeichnis, was temporäre Dateien aufnimmt. Ja, sowas wie dieses C:\temp, was man auf den meisten Windows-Systemen hat. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei Windows 7? Benutzt das noch C:\temp oder hat das irgendwo in irgendeinem obskuren Unterordner die temporären Dateien?
Ich habe zumindest noch kein Temp gesehen.
Okay. Ja, also meine Windows-Erinnerungen sind etwas eingerostet. Also früher gab es immer dieses C:\temp. Es gibt natürlich auch so eine Temp-Path oder sowas Variable, glaube ich, ne? Oder einfach eine Temp-Variable, wo man ein anderes Verzeichnis eintragen kann. Ja, also die Funktion ist aber dasselbe. Ja, das ist einfach, wenn Sie irgendwelches Zeug aus dem Internet runterladen, zum Beispiel, was Sie kurz in einem Viewer öffnen oder so und danach nicht mehr verwenden wollen, solche Dinge landen in Temp. Und indem ich also den Verzeichnisnamen als Argument angebe, kriege ich dann dort den Inhalt aufgelistet. Ja, ich könnte alternativ auch versuchen, mein Arbeitsverzeichnis zu ändern und in diesen Ordner temp reinzugehen und dann ls ohne Argument aufrufen. Das würde mir dann dasselbe anzeigen. Aber wenn ich gar nicht vorhabe, in dem Verzeichnis zu arbeiten, sondern nur sehen will, was ist da los, was gibt es da, dann reicht und ist schneller dieses Kommando, wo ich einfach ls/temp sage. Wichtig ist übrigens, wenn wir jetzt sowas sehen hier, Befehl und Argument, dass Sie immer irgendeine Form von Whitespace dazwischen haben. Also hier habe ich ein Leerzeichen eingegeben, Sie können da auch einen Tab eingeben oder mehrere Leerzeichen, aber Sie dürfen das nicht aneinander schreiben. In der Eingabeaufforderung von DOS oder Windows, da können Sie einige Befehle mit Ihren Argumenten zusammenschreiben. Also da können Sie zum Beispiel sowas wie, ich glaube, das müsste gehen, so dir, das ist das entsprechende zu dem ls-Kommando, dir und dann backslash oder sowas. Also früher ging das jedenfalls. Ja, merken Sie sich einfach unter Unix oder Linux immer verschiedene Argumente bzw. Kommandoname und Argument trennen durch irgendwelche Whitespace-Zeichen wie eben Leerzeichen. Gut, jetzt ist die Übersicht, die wir hier kriegen, die ist schön kompakt und das hat Vorteile, wenn Sie sich den Inhalt von Verzeichnissen mit sehr vielen Dateien anzeigen lassen. Ja, deswegen benutzt man tatsächlich ab und zu ls in dieser einfachen Form, dass man nur die Dateinamen kriegt. Leider wird die Ausgabe ziemlich zerhauen, wenn Sie einzelne Dateien da drin haben, die sehr lange Namen haben. Das Ding versucht nämlich irgendwie die Spalten auszurichten, sodass die ja halt wie Spalten bündig angeordnet sind. Und wenn irgendwo so ein ultralanger Dateiname drin ist, dann zieht er die gesamte Spalte in die Länge. Und dann geht der Vorteil von dieser mehrspaltigen Ansicht verloren. Na, wenn Sie in einem Ordner sind, wo die Dateien alle nur 3 Buchstaben lang sind, die Dateinamen, dann kriegen Sie ganz viele Spalten nebeneinander und haben eine sehr kompakte Darstellung von allem, was es da so gibt. In der Regel will man aber etwas mehr Informationen über die Dateien haben und deswegen benutzt man ls häufig mit einer zusätzlichen Option -l. -l wie long. Gibt Ihnen eine Liste aus, wie Sie das hier sehen. Und da sehen Sie ganz am rechten Rand wieder die Dateinamen, die wir vorher in dem einfachen ls-Aufruf auch schon gesehen haben. Aber diesmal ist das Ganze ergänzt um diverse Zusatzangaben. Die werden wir jetzt nicht alle heute besprechen, beziehungsweise eventuell werden wir sie alle besprechen, falls ich nämlich mit meinen Folien nicht bis zur Pause durch, also falls ich vor der Pause damit fertig bin. Ich glaube aber eher, dass das nicht der Fall sein wird. Also was kann man hier sehen? Gehen wir von rechts nach links durch die Ausgabe. Das entspricht unten in der Liste von unten nach oben. Also die Dateinamen haben wir schon festgestellt, die sind hier. Sie sehen auch, dass wir wieder alphabetische Sortierung haben. Ja, also es fängt an mit Bahn, dann BH, dann Buch, BV, BZ. Und Wenn sie jetzt Dateinamen da wären, die mit Zahlen anfangen würden, also mit Ziffern, die würden noch weiter oben stehen. Ansonsten haben sie eine normale alphabetische Sortierung. Wenn Sie Großbuchstaben und Kleinbuchstaben haben, wenn Sie sich an die ASCII-Tabelle erinnern, dann wissen Sie, dass erst die Großbuchstaben, Groß A bis Z, kommen, dann kommen ein paar Sonderzeichen und dann kommen irgendwann die Kleinbuchstaben von A bis Z. Das heißt, die natürliche Form der Sortierung ist, dass Sie erst alle Dateien kriegen, die mit dem Großbuchstaben anfangen und dann alle, die mit dem Kleinbuchstaben anfangen. Ich habe aber auch schon gesehen, dass LS die in der Ausgabe zusammengefasst hat. Ja, also das hängt davon ab, wie Ihr LS genau arbeitet, was das für Einstellungen verwendet. Also wenn Sie mal in einer Ausgabe irgendwo eine Datei nicht entdecken, dann prüfen Sie, wenn es eine ganz lange Liste ist, ob es vielleicht eine merkwürdige, ungewohnte Sortierung verwendet. Wenn wir jetzt weiter nach links gehen, hier sehen wir einen Timestamp. Hier steht Februar 21, 2011 und es ist nur als Datumsangabe zu sehen, weil das schon ein bisschen zurückliegt. Die Datei darunter ist sogar von 2004. Da ja, interessiert uns eigentlich auch nicht viel mehr als von welchem Datum die Datei ist. Wenn wir aber jüngere Dateien haben, hier zum Beispiel diese, da steht März 17 und dann 20.29 Uhr. Das ist wirklich die Uhrzeit. Und die Uhrzeit wird nur angezeigt, wenn die Datei noch nicht allzu alt ist. Ja, bei allen älteren Sachen kriegen Sie praktisch diese Datumsinformationen und bei den Dateien, die noch relativ jung sind, wird anstelle der Jahreszahl wird die Uhrzeit angezeigt. Ja?
Ist dann ein Kommando, wo man das dann trotzdem anzeigen kann oder kann ich im File selber die Information herausholen?
Also es gibt diverse Optionen, mit denen man, was in den Spalten steht, ändern kann. Ich weiß jetzt tatsächlich auswendig nicht, wie ich das machen müsste. Ich würde jetzt in die Manpage reingucken und es nachschlagen. Ich bin mir relativ sicher, dass Sie auch an die Uhrzeit rankommen, weil das es wäre verrückt, wenn es nicht ginge, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das behaupte ich jetzt nur, das müsste ich dann nochmal nachschauen. Ja. Aber für die normalen Zwecke ist es halt so, dass es hilfreich ist bei den Sachen, die man gerade vor kurzem erst erzeugt oder verändert hat. Da will man manchmal wissen, wie unterscheiden die sich auch von der Uhrzeit her, wenn sie drei Dateien mit ähnlichem Namen haben und die sind jeweils 5 Minuten auseinander, dann können sie daran rekonstruieren, wann sie die zuletzt verwendet bzw. verändert haben. Das Datum, was wir hier nämlich sehen, ist das Datum der letzten Änderung. Also es ist nicht das Erstellungsdatum der Datei. Das merkt sich das Linux-System auch. Das können Sie über bestimmte Optionen können Sie das abrufen. Ja, dann sehen Sie, wann die Datei erstmalig auf dem Dateisystem angelegt wurde. Das kann also sein, wenn Sie eine Datei haben, die schon 10 Jahre alt ist und die Sie schön auf dem Rechner mit sich rumschleppen seit 10 Jahren und alle paar Wochen verändern, dass die ein sehr, sehr altes Erstellungsdatum hat, aber gestern erst geändert wurde. Und dann würden Sie das Datum von gestern in dieser Übersicht sehen, weil es die letzte Änderung ist. Es gibt noch ein drittes Datum, das ist der letzte Zugriff. Wann habe ich zuletzt die Datei gelesen? Das braucht man eigentlich fast nie und man kann aber auch das anzeigen lassen. Gut, also das ist diese Timestamp-Information. Dann weiter nach links sehen Sie hier eine Größenangabe und zwar in Byte. Ja, es ist also ganz übersichtlich sortiert nach, nicht sortiert, aber Sie sehen genau die Größen der einzelnen Dateien. Und wenn Sie jetzt mit sehr großen Dateien zu tun haben, die im Megabyte- oder Gigabyte-Bereich sind, dann ist das manchmal nicht hilfreich, weil Sie dann, also hier haben wir ja zum Beispiel, das sind 123K als Beispiel, also Kilobyte. Das heißt, diese Datei hat schon eine 6-stellige Zahl. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir stattdessen 100 Gigabyte, ja, das ist zu groß, aber also 100 Megabyte wäre es schon 9-stellig, beim Gigabyte wäre es schon 10-stellig. Ja, irgendwann wird die Zahl so lang, dass man nicht mehr auf Anhieb erkennen kann, was ist das eigentlich. Deswegen gibt es auch eine Option für LS, die minus H heißt. Habe ich jetzt keine Folie zu, minus H wie human readable, also besser lesbar für Menschen. Und dann geht er hin und würde zum Beispiel dieses Ding hier, das sind ja nicht wirklich 123K, muss man durch 1024 teilen, wahrscheinlich sind das 122K ungefähr, dann würde er Ihnen hinschreiben 122K. Und bei noch größeren Dateien würde er Ihnen schreiben 1,2M oder 4,1G für Gigabytes. Ja, damit man es etwas besser erfassen kann. Trotzdem hat auch bei sehr großen Dateien ist manchmal ein Vorteil, das in der Form auszugeben, weil Sie sehen, das ist hier rechtsbündig ausgerichtet, die Größe. Hier ist was mit 29.000 Byte, darunter 700.000 Byte und die Zahlen stehen rechtsbündig übereinander. Das heißt, Sie können hier sehr schnell kleine und große Dateien identifizieren, einfach an der Länge dieser Ziffernfolge. Und deswegen, wenn Sie zum Beispiel nach was suchen, weil Sie Platz schaffen wollen, Sie suchen irgendwie ISO-Images oder sowas von runtergeladenen DVDs, die Sie löschen wollen, die alle so 4 GB groß sind, dann sehen Sie natürlich in der Liste auf Anhieb, welches von den Dingern jetzt riesig ist. Ja?
Ja. Sie haben vorher gesagt, mit der Größe kann man das auch ändern, wie sie dargestellt werden, also sprich nicht nur in Bytes, sondern auch in Megabytes und in...
Ja, das geht auch, aber was ich meinte ist, mit der Option minus H wie Human Readable, dann fasst er sehr große Zahlen zusammen. Ich gucke mal gerade, ob ich das schnell zeigen kann. Das machen wir ein bisschen größer. Ja gut, dann machen wir auch noch diese... Ach, das haben wir letztes Mal schon gehabt, ne? Dass er die Farben nicht ordentlich macht. Ne, da sieht man gar nichts. Eigentlich sollte schwarz auf weiß... doch. Geht. Warum ist es wieder klein? So, jetzt ist gut lesbar, ne? Was haben wir hier? Okay, also das ist die normale Ausgabe mit ls-l von irgendwelchen Dateien. Und wenn ich jetzt noch die Option -h verwende, ja, dann sehen Sie, der macht mir hier sowas wie 95k. Haben wir jetzt irgendwas, was Megabyte Größe hat? Hier unten 1,5 M hat er in Megabyte gemacht. Ja, das heißt, sehr, sehr große Dateien, die Größen werden einfach so ausgedrückt, wie man es normal sagen würde. Sie würden einem Kollegen nicht sagen, pass auf, die Datei ist 1.430.000 Byte groß, sondern Sie würden sagen, es ist ungefähr 1,4 MB. Und in dieser ja, direkt verständlichen Form gibt das Ganze das dann hier auch aus.
Kann man ja sicher mit irgendeinem Schalter die alle möglichen Optionen anzeigen lassen.
Ja.
Ich habe jetzt gerade mein Help-Fragezeichen so durchprobiert, aber...
Ja, versuchen Sie es mit man-ls. Dann kommt eine ausführliche Liste.
Ja.
Und genau, also es gibt auch dieses minus k. Das gibt das Ganze dann in Kilobytes aus. Ja, wobei dann die Nachkomma-Kilobytes sozusagen, die sind dann abgeschnitten. So, wo ist jetzt meine Folie? Hier. Gut, wir gehen weiter in der Liste nach links. Esser und Users, das ist sogenannte Benutzername und die Gruppe. Was es mit den Gruppen auf sich hat, das werden wir uns irgendwann in Ruhe noch anschauen. Für den Anfang sage ich nur, jeder Benutzer, der im System angelegt wird, wird einer Standardgruppe zugeordnet. Also man kann beliebig viele Gruppen erzeugen. Ja, es gibt in der Benutzerverwaltung neben den einfachen Benutzern noch das Gruppenkonzept und Sie können einfach Benutzer zu irgendwelchen Gruppen hinzufügen. Also man kann auch in mehreren Gruppen Mitglied sein, aber wichtig ist, jeder Benutzer hat eine Standardgruppe und wenn Sie neue Dateien erzeugen, dann wird nicht nur gespeichert, dass die Ihnen gehören, sondern auch zu welcher Gruppe die Datei gehört. Und standardmäßig wird eine Datei immer zur Standardgruppe eines Benutzers zugeschlagen. Jetzt sehen Sie hier so eine leichte Abweichung. Hier ist eine Datei, die gehört der Gruppe Esser und nicht der Gruppe Users. Ja, das hat was damit zu tun, dass ich auf verschiedenen Linux-Systemen gearbeitet habe und es unterschiedliche Ideen davon gibt, was die Standardgruppe ist. Also da werden wir später noch drüber sprechen. In dem Fall bin ich Mitglied in einer Gruppe, die meinen Namen trägt und außerdem noch in einer allgemeinen Gruppe Users, wo alle nicht privilegierten Standardbenutzer drin sind. Das ist jedenfalls einfach hilfreich. Wenn Sie in Ihrem eigenen Arbeitsverzeichnis unterwegs sind, werden Sie natürlich ja, meistens nur Dateien antreffen, die Ihnen gehören und die dann auch entsprechend der Standardgruppe gehören. Aber wenn wir uns jetzt wieder in die Administrator-Schiene versetzen oder Positionen versetzen, dann werden es natürlich häufig einfach Dateien sehen, die beliebigen Benutzern gehören. Es gibt auch sogenannte Pseudo-Benutzer, die also nicht einen Menschen irgendwie repräsentieren, sondern irgendwelche Systemdienste. Und dann kann man einfach erkennen, wer ist das. Was Ihnen vielleicht manchmal passiert, ist, dass Sie hier nicht einen Benutzernamen oder einen Gruppennamen sehen, sondern stattdessen eine Zahl. Dann steht dann da auf einmal 1005. Das ist dann kein Benutzername, sondern das ist dann eine numerische Benutzer-ID, zu der es gar keinen Benutzer mehr gibt. Das ist dann der Hinweis darauf, dass Sie irgendwie Dateien von einem anderen System auf Ihr System kopiert haben oder dass Sie Benutzer oder Gruppen gelöscht haben. Ja, vom System, aber es noch Dateien gibt, die denen gehören. Dann kann halt das nicht mehr aufgelöst werden. Aber Linux speichert praktisch nicht diese Namen in einem, Verzeichniseintrag. Das ist etwas komplizierter, aber für den Anfang reicht es an einen Verzeichniseintrag zu denken, sondern es speichert diese numerischen IDs, die wir noch sehen werden. Und wenn Sie diese Liste ausgeben lassen, dann guckt es irgendwo nach und sagt, aha, der Benutzer 1000, das ist der Benutzer mit dem Namen Esser und der Benutzer 1001 ist vielleicht der Müller und so weiter. Ja. Und gut, das Feld links davon, wo überall eine 1 steht, werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, was das macht. Das sagt Ihnen, wie viele Namen die Datei hat. Ja, also bei den meisten Dateien werden Sie an der Stelle eine 1 sehen. Ich kann aber hingehen und eine Datei, die irgendwo liegt, verlinken. Das ist nicht so wie die Links oder wie die Verknüpfungen von Windows. Das ist ein etwas anderes Konzept. Und kann einfach irgendwo anders noch einen weiteren Verzeichniseintrag anlegen mit einem anderen Namen. Aber es ist dieselbe Datei. Ja, und es spielt dann keine Rolle, ob ich den einen oder den anderen Namen benutze. Wenn ich sowas mache, also mehrfache Namen vergebe für eine Datei, auch an verschiedenen Stellen im Dateisystem vielleicht, dann würde diese Zahl 1 raufgesetzt werden und würde größer werden. Also ich sehe daran einfach, wie oft gibt es diese Datei, unter wie vielen Namen kann ich sie ansprechen. Brauchen wir im Moment überhaupt nicht, aber es taucht halt in der Standardausgabe, in der langen Ausgabe von dem Kommando auf. Und ganz am linken Rand sehen wir ja so eine Art rechte Matrix. Ja, was wir hier haben, wenn man das von links nach rechts liest, das erste, was hier ein Minuszeichen ist, da steht das Minuszeichen immer dafür, dass es sich um eine Datei handelt, eine normale Datei. Da könnte auch ein D stehen, dann wäre es ein Directory, ein Verzeichnis. Es könnten noch andere Dinge da stehen, die dann wieder auf was anderes hinweisen. Entscheidend ist, dann kommen insgesamt 9 von diesen Strichen bzw. Buchstaben und da könnte in der Maximalausprägung 3-mal RWX stehen. Und das RWX steht für Leserecht, Schreibrecht und Ausführrecht. Ja, und das für 3 verschiedene Benutzerkategorien. Was das genau heißt, werden wir uns auch später erst, wenn wir über Rechte sprechen, also wahrscheinlich eher nicht mehr heute, anschauen. Aber nur damit Sie schon mal eine Idee haben, warum da diese wirren Kombinationen von mal Buchstaben und mal Strichen stehen, daran können Sie ablesen, welche Zugriffsrechte bestehen. Und wenn Sie da eine Datei finden, die zum Beispiel nirgendwo ein R hat, dann darf es Sie nicht wundern, dass Sie da nicht reingucken können. Das ist für den Anfang genug an Informationen. Ja. Was Sie praktisch jetzt für den Anfang einfach mitnehmen können, ist, Sie kriegen den schnellen Überblick bei dieser langen Ausgabe. Sie sehen die Dateigröße, die häufig am wichtigsten ist und das Datum der letzten Änderung. Ja, das ist auch etwas, was Sie sich dauerhaft merken sollten, wenn Sie mal gefragt werden, bei den Datumseinträgen, was ist das eigentlich, was ist das für ein Datum, dass es eben verschiedene Informationen zu Zeitpunkten gibt, die mit einer Datei gespeichert werden und das, was Sie in dieser Ausgabe sehen, ist das Datum der letzten Änderung, also wann zuletzt irgendwas an der Datei wirklich verändert wurde, wann sie neu geschrieben wurde. Ja, das muss nicht bedeuten, dass, also letzte Änderung muss nicht heißen, dass sich wirklich der Inhalt geändert hat, sondern nur, dass Sie die Datei neu geschrieben haben. Also es gibt zum Beispiel ein Kommando, das heißt Touch, anfassen. Und wenn Sie Touch auf eine Datei anwenden, dann wird einfach nur der Datumsstempel aktualisiert. Das ist so, als ob Sie die Datei geöffnet und ohne sie zu verändern gespeichert hätten. Ja. Nee, wenn die Datei schon da ist, wenn ich Touch auf eine vorhandene Datei anwende, ändert sich der Einhorn nicht. Bleibt dieselbe Datei. Das wäre ja, dann müsste man ja eine Kopie von der Datei machen. Also. Hier haben wir Datei ABC mit der Einnode-Nummer. Jetzt fasse ich sie nochmal an. Gleiche Einnode-Nummer. Also das können Sie jetzt ignorieren, was ich gerade gemacht habe. Okay. Da haben wir es auch schon, Touch. Ja, ich werde Touch hier häufiger benutzen, um einfach irgendwelche leeren Testdateien zu erzeugen, damit ich irgendwelche ja, Dateien halt in meinem Dateisystem habe, mit denen ich ein bisschen rumspielen kann. Das ist einfach schneller, als irgendwie im Editor eine Datei zu öffnen. Linux-Profis würden jetzt schimpfen und sagen, also für eine neue Datei, da muss doch keinen Touch machen. Das geht dann noch einfacher mit einem Größerzeichen und dahinter der Dateiname. Aber das brauchen wir am Anfang nicht. Also Touch, irgendeine Datei, führt dazu, wenn es sie noch nicht gegeben hat, dass sie erzeugt wird und zwar leer. Ja, das sieht man hier auch schön, indem ich mir die Datei anzeigen lasse. Ja, die ist also frisch, die habe ich, wann habe ich die gemacht? Vorgestern. Vorgestern um 14 Uhr habe ich die erzeugt. Und hier ist die Größe 0, ist also wirklich nichts drin und die Datei gehört mir. Es gibt eine davon und so weiter. Ja, und wenn es eine Datei schon gibt und Sie Touch drauf anwenden, dann wird der Inhalt nicht verändert, es wird nur das Datum eben aktualisiert und ansonsten passiert damit nichts. Also Touch hat keine zerstörerische Funktion, kann aber halt benutzt werden, um mal für irgendwelche Tests oder sowas einfach schnell ein paar neue Dateien zu erzeugen. Jetzt haben wir bisher schon ein paar Beispiele gesehen, wie man Kommandos eingibt in der Shell und dann passiert halt irgendwas. Sie sehen auch wieder dieses Touch, ist wieder geräuschlos, ja, das gibt nichts aus, weil da gibt es halt nichts auszugeben. Das Touch hat funktioniert. Ja. Es gibt Beispiele, wo Touch auch meckern würde, wenn Sie etwa versuchen, eine Datei, die Ihnen nicht gehört und an der Sie keine Rechte haben, wenn Sie die mit Touch praktisch anfassen wollten, dann würde es sagen, nee, das mache ich nicht, das ist nicht deine Datei. Aber es gibt natürlich viele andere Situationen, in denen Sie irgendeinen Befehl eingeben und der ist irgendwie buggy. Ja, also hier habe ich mal versucht, FOM als Befehl zu verwenden und nein, es gibt FOM nicht als Befehl. Und was jetzt passiert, ist normalerweise, dass Sie einfach nur hier unten diese Meldung FOM, Command Not Found oder eine deutsche lokalisierte Version davon bekommen. Das, was hier dazwischen steht, ja, das sind irgendwelche Vorschläge, ich möge doch, dass ich vielleicht irgendwas anderes meine. Ja, meine ich vielleicht FIM oder GOM oder FOP oder FDM oder FPM, die Liste war tatsächlich noch länger, ich habe die gekürzt. Das ist jetzt eine Spezialität, bei einigen Linux-Systemen ist es so, dass wenn Sie ein Kommando eingeben, das das System nicht kennt, dann guckt es in der Datenbank nach, ob es das vielleicht gibt in irgendeinem Programmpaket, was Sie nachinstallieren könnten. Ja, weil häufig ist es so, dass man, wenn man mit mehreren Maschinen arbeitet, dann hat man vielleicht auf der einen bestimmte Software schon installiert und auf der anderen noch nicht und dann gibt man ein Kommando ein und es geht nicht. Ich gucke mal gerade, ob das hier in dem System auch geht. Wenn ich hier jetzt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel sage Emacs, das ist auch so ein Standard-Editor, ich glaube, der ist da nicht installiert, dann sollte er mir vorschlagen, na gut, das ist nochmal anders. CNF Emacs. Ja, also das ist wieder ein anderes System, das schlägt nur vor, dass ich irgendwie generisch danach suche. Das ist jetzt, weil es ein SUSE-System ist. Gehen wir wieder zurück. Bei Debian, da war es so, dass er, beziehungsweise das ist Ubuntu, bei Ubuntu hat er vorgeschlagen, aus einem dieser Pakete da was nachzuinstallieren und der berücksichtigt dabei sogar Tippfehler. Ja, weil er sagt, FOM kennt er überhaupt nicht, aber FIM, GOM und so weiter, das könnte was sein. Also mit solchen Servicefunktionen dürfen Sie nicht rechnen. Ja, je nachdem, welches Linux-System Sie verwenden, kann es sein, dass Sie solche Angebote kriegen, irgendwas nachzuinstallieren. Die normale Geschichte ist, wenn Sie ein Kommando eingeben, das es nicht gibt und wo es auch kein Programm auf der Platte gibt, das so heißt, das einfach nur kommt, Command not found. Ja, und mehr passiert aber auch nicht. Tragisch ist es also nicht. Wenn Sie sich einfach nur vertippt haben, dann wiederholen Sie halt das Kommando und es geht weiter. Ja, das ist der einfachste Fall von Fehlermeldungen, dass einfach der Kommandoname schon nicht existiert. Ich hatte jetzt vorhin auf einer der früheren Folien gesagt, dass in der Regel, wenn Sie mehrere Worte eingeben in der Shell, ja, mehrere Zeichenketten, dass das erste von diesen Worten praktisch als Befehl interpretiert wird. Das ist aber nur in der Regel so. In der Regel heißt in über 99% der Fehler, der Fälle. Es gibt aber auch Befehlsvarianten, wo Sie vor dem eigentlichen Kommando, vor dem Namen des Programms oder sowas, noch irgendwelches anderes Zeug in die Shell reinschreiben, was dann nicht das Kommando ist. Ja, das war nur der Hinweis, warum da stand in der Regel. In den Fällen, die wir uns heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Terminen anschauen werden, wird es immer so sein, am Anfang steht der Name des Kommandos und dann folgen irgendwelche Argumente oder Optionen. Gut, dann kommen wir zu Grundlagen der Dateiverwaltung. Das Wichtigste vielleicht für alle, die bisher nur mit Windows gearbeitet haben, ist, es gibt unter Linux nicht dieses Konzept der Laufwerksbuchstaben. Das Wort Laufwerksbuchstabe unter Windows, was für diese C-Doppelpunkt, D-Doppelpunkt und so weiter steht, ist sowieso etwas ungünstiges Wort, aber es wird leider immer noch verwendet. Auch im Englischen sind es dann Drives oder sowas. Weil traditionell kam das Ganze daher, man hat dann mit Diskettenlaufwerken angefangen, auf den frühen DOS-Rechnern oder CPM-Rechnern noch vor DOS, und dann hat man vielleicht zwei Diskettenlaufwerke gehabt und die hießen dann eben A und B. Ja. Und irgendwann kamen dann die ersten winzigen Festplatten dazu mit irgendwie 5 Megabyte und dann 20 Megabyte und dann gab es sogar 32 Megabyte auf einer Festplatte, und die haben dann die Buchstaben C und D gekriegt, wenn sie mehrere Platten drin hatten. Ja, unter DOS und dann später auch unter Windows. Dann haben sie vielleicht irgendwann CD- und DVD-Laufwerke eingebaut, haben dafür auch wieder neue Laufwerksbuchstaben vergeben. Irgendwann wurden die Festplatten so groß, dass man nicht mehr die gesamte Platte für ein Dateisystem verwendet hat, und man hat angefangen, die zu partitionieren. Das normale DOS-Schema erlaubt ja 4 primäre Partitionen auf einer Platte zu erzeugen, das werden Sie alle kennen. Ja, und wenn Sie jetzt mehrere Windows-Partitionen praktisch haben auf der Platte, dann kriegen die alle eigene Laufwerksbuchstaben. Und damit geht der Sinn von diesem Wort irgendwie weg, ja, weil sie nicht mehr das Laufwerk ist die Festplatte, damit ansprechen, sondern eigentlich eine Partition auf der Platte. Also eigentlich müsste man dann die Platte in sowas wie C1 und C2 unterteilen, um C immer noch berechtigt Laufwerksbuchstaben zu nennen. Aber so ist halt die Syntax in der Windows-Welt. Und das Schöne ist, wir müssen uns mit dieser Frage überhaupt nicht weiter beschäftigen, weil es dieses Konzept einfach unter Linux nicht gibt. Wenn Sie also mehrere Partitionen, externe Datenträger, was weiß ich, USB-Sticks oder sowas verwenden unter Linux, dann geht das nie über irgendwelche Laufwerksbuchstaben, die vielleicht auch von Mal zu Mal sich ändern können, sondern es geht darüber, dass Sie in das globale Dateisystem irgendwo in ein Unterverzeichnis praktisch das Ganze einbinden. Das sehen wir gleich aber noch. Wie sehen also dann Verzeichnisse aus? Zunächst mal gibt es das Wurzelverzeichnis. Ja, das ist das, was unter Windows jetzt sowas wie C:\backslash entsprechen würde. Ja, das Wurzelverzeichnis der Hauptfestplatte quasi. Ja, und bei Linux und Unix nehmen wir nicht den Backslash, sondern wir nehmen den Slash. Also den Vorwärts-Slash, nicht den Rückwärts-Slash. Und das Ding fungiert gleichzeitig auch als Pfadtrenner. Also genauso wie es bei bei Windows auch die Funktion des Pfadtrenners hat, ist der Slash bei Linux der Pfadtrenner. Das heißt, es entstehen dann Pfade wie Slash User, Slash Local, Slash Bin. Ich werde den Schrägstrich immer Slash nennen, weil das englische Wort Slash eine Silbe ist und Schrägstrich ist zwei. Und wenn ich lange Pfade habe, dann will ich nicht sagen Schrägstrich User, Schrägstrich Local, Schrägstrich Bin, ja, sondern ich sage Slash User, Slash Local, Slash Bin. Beziehungsweise irgendwann werde ich nur noch User, Local, Bin sagen, weil so spricht man die Dinger normalerweise aus. Aber wenn, also User Local Bin ist zum Beispiel ein Standardpfad, den auch in der Linux-Welt dann alle kennen. Wenn man irgendwelche kryptischen Verzeichnisse angibt, wo halt nicht klar ist, wenn ich das ausspreche, wo da jetzt die Trennungen sind. Ich könnte ja auch ein Verzeichnis anlegen, das User Local heißt, ja, also zusammengeschrieben. Dann muss man die Slashes halt mit aussprechen. Aber bei so ein paar Standardpfaden kann man das auch weglassen. Und das heißt eben dann, es gibt einen Ordner User. Ich habe das hier auch mal grafisch dargestellt. Auf der obersten Ebene praktisch von der Wurzel aus gibt es erst einen Ordner User. Der enthält einen Unterordner Local. Und hier klappt es nochmal auf. Und der enthält dann einen Ordner Bin. Ich habe mir erlaubt, dafür mal einen grafischen Dateimanager zu nehmen, weil das Standardbild ist, wie man es gewohnt ist, solche Pfade zu sehen. Ja, und der wird eben angesprochen immer mit in dieser Art. Das ist genau dasselbe, wie Sie unter Windows einen Pfad angeben würden. Da könnten Sie auch ein Verzeichnis im Laufwerk C haben, auf oberster Ebene User, Backslash, Local, Backslash, Bin. Ja, das wäre dasselbe in grün, nur eben, dass Sie da mit Backslashes arbeiten und hier mit den einfachen, mit den normalen Schrägstrichen. Ja, ist also im Prinzip auch die Notation, die in Webseiten üblich ist. Wenn Sie also auf irgendeinem Webserver was haben und haben da Verzeichnisstruktur, da sprechen Sie das ja auch über Schrägstriche an. Kommt halt daher, dass das Web aus der Unix-Welt kommt, also Erfindungen im Unix-Bereich war und nicht aus der Windows-Welt. Deswegen benutzt man bei Webadressen den Slash, der in der Unix-Welt halt üblich ist. Ja, wenn Windows oder wenn Microsoft das Internet erfunden hätte, dann würden Webadressen http://backslash/backslash und so weiter heißen. Ja, weitere Datenträger. Also wir gehen zunächst mal davon aus, dass wir eben dieses Wurzeldateisystem haben und das entspricht irgendeiner Partition, die wir auch die Root-Partition, also Wurzelpartition, nennen. Das ist praktisch das Hauptdateisystem eines laufenden Linux-Systems und von dort aus gelten diese absoluten Pfade. Das ist das, was unter Windows das System Drive oder wie heißt das, ja, also was in der Regel Laufwerk C ist, entspricht. Sie haben ja eine Systemplatte sozusagen, wo das unter Windows das Betriebssystem drauf sitzt. Und wenn wir jetzt weitere Datenträger haben, also eben zusätzliche Plattenpartitionen oder CDs, DVDs und so weiter, und da uns keine Laufwerksbuchstaben zur Verfügung stehen, müssen wir also irgendwie tricksen und müssen versuchen, die über irgendeinen Pfad anzusprechen. Ja, ich hatte Ihnen ja letzte Woche diese DVD verteilt und ich glaube, dass die DVD einen Volumennamen BSSer hatte. Na, wenn Sie die in einen Windows-Rechner eingelegt haben, dann oder vom Esser oder sowas, ich weiß nicht mehr, wie ich das die DVD genannt habe. Wenn Sie die auf einen Windows-Rechner einlegen, dann sehen Sie ja irgendwie in Dateimanager, okay, das DVD-Laufwerk, was vielleicht F heißt oder so, da ist jetzt was drin und dann kann man sich das Label anzeigen lassen. Ja, oder es steht irgendwo in der Übersicht. Sie sehen das, wenn Sie auf alle verfügbaren Datenträger gucken, dann steht da irgendwo im DVD-Laufwerk ist ein Medium drin und das Medium heißt BSSer. Und bei Linux machen wir das dann so, dass so ein Datenträger mit Hilfe seines Volumennamens eingebunden wird in typischerweise einem Unterordner von /media. Ja, das heißt, solange Sie keine DVD oder irgendwas im Laufwerk eingelegt haben, haben Sie vielleicht diesen Unterordner /media und der ist leer. Da ist nichts drin. Und sobald Sie die DVD einlegen, guckt das System auf die DVD drauf, versucht also darauf zuzugreifen, erkennt den Volumennamen, erzeugt ein neues Unterverzeichnis in Media, was dann eben /media/BSSer heißt und bindet da drunter die ganze DVD ein. Ja, wenn Sie also jetzt in der DVD auf oberster Ebene Datei test.txt haben, die Sie unter Windows halt als sowas wie e://test.txt ansprechen könnten, wenn e das Laufwerk ist, dann sehen Sie die unter Linux anschließend als media-bsser-test.txt. Ja, und es geht noch weiter. Auf der DVD können Sie auch eine Verzeichnisstruktur haben. Wenn Sie da einen Ordner Software drauf haben und da drin eine Datei index.html, dann würde das entsprechend als Media, ja, Labelname unter Verzeichnis Datei entstehen. Ja, das heißt, wenn Sie sich vorstellen, das mache ich mal grafisch. Na? Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben den normalen Verzeichnisbaum. Ja, hier haben wir ein Verzeichnis User, hier haben wir noch ein Verzeichnis Home, meinetwegen. Ja, und unter Home gibt es vielleicht einen Benutzer 1. Ja, hier haben wir noch ein Local. Das wäre mein Root-Dateisystem. Ja, und dann habe ich eine DVD. Die zeige ich zunächst mal, wie sie für sich alleine ist. Die hat auch ein Wurzelverzeichnis. Da liegt zum Beispiel die Datei test.txt drin, die ich im Beispiel genannt habe. Und die hat jetzt hier nur einen Unterordner Software. Ja, und da drin liegt eine Datei index.html. Und unter Windows würde man jetzt halt hingehen und einfach dieses ganze Ding als einen logischen Block betrachten, den Laufwerksbuchstaben verpassen, sagen, das ist Laufwerk E, und dann nenne ich alles eben relativ E, Doppelpunkt, Backslash, irgendwas bezüglich dieser Hierarchie. Und unter Linux gehen Sie jetzt hin und haben hier noch einen Ordner Media. Ja, und da hängen Sie jetzt, ich nenne es mal Volume, ja, das soll der Volume-Name sein, da erzeugen Sie jetzt einen neuen Ordner, und dieser Ordner wird praktisch identifiziert mit diesem Wurzelverzeichnis hier. Ja, das heißt, wir kriegen das hier, das ist die neue Wurzel, und darunter sehen wir jetzt Software. Ja?
Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt USB-Stick und eine DVD drin habe?
Ja, dann kommen halt mehrere. Also der USB-Stick, der hat typischerweise auch irgendeinen Datenträgernamen, meistens irgendwas Kryptisches, Name des Herstellers und irgendeine Nummer oder sowas. Und
das wird immer unter Media, oder?
Es wird bei modernen Linux-Systemen immer unter Media eingehängt. Die ganzen Wechseldatenträger, alles, was Sie typischerweise ständig rein und raus oder anschließen und wieder abstöpseln, ja, die werden alle unter Media eingehängt.
Und wie mache ich, gehe ich jetzt unter Media rein und mache ein ls, damit ich weiß, was da drunter hängt?
Ja, das Kommando zum Wechseln in ein Verzeichnis haben wir noch nicht gehabt. Kriegen wir gleich. Ja. Oder was meinen Sie?
Damit ich weiß, was im Media drinnen ist.
Ja, so wie wir haben vorhin schon den Befehl gehabt, ls/temp, ja, wo Sie gucken konnten, was liegt in temp für Zeug. Genau. Und wenn Sie ls/media eingeben, dann sehen Sie, was in Media liegt. Also hier in meiner virtuellen Maschine ist in Media jetzt wahrscheinlich nichts. Genau, ist leer. Ja, also ich bin in der virtuellen Maschine kurz in das /media, habe ich reingeguckt, da ist nichts drin, weil in der virtuellen Maschine nichts eingestöpselt ist. Wenn ich ihm jetzt hier irgendwie sagen würde, binde die DVD ein, so, macht er jetzt nicht, aber das wird eher. Nee, mag er jetzt nicht. Aber das liegt an der virtuellen Maschine. Also auf einem richtigen System hätte er jetzt die CD gefunden und hätte sie halt entsprechend eingebunden. Ja, also der Trick ist, dass wir praktisch den gesamten Verzeichnisbaum nehmen, ja, von irgendeinem Datenträger und an einer passenden Stelle in diesen Gesamtbaum einhängen. Ja, und das machen wir mit allen Sachen. Also wenn Sie jetzt noch Ihren USB-Stick einhängen würden, dann würden Sie hier unter Media noch den USB-Stick kriegen und auf der Ebene, also über /media/USB/Index-Text meinetwegen, eine Datei-Index-Text, die auf oberster Ebene in diesem USB-Dateisystem liegt. Ja. Und wir machen das Ganze nicht nur mit diesen Wechseldatenträgern, also die Wechseldatenträger, die landen alle unter Media. Aber es gibt auch natürlich noch Partitionen, die zum Beispiel auf der Festplatte drauf sind. Sie können ja unter Linux auch auf eine NTFS-Partition von Windows zugreifen und die würden dann unter anderen Pfaden in der Regel eingebunden. Also Sachen, die man permanent hat, die packt man typischerweise nicht nach Media, sondern irgendwo anders hin. Und es gibt auch, was man häufig auch macht, dass zum Beispiel diese Home-Hierarchie hier, dass die auf eine eigene Partition gelegt wird, genauso wie eventuell auch dieses User, also USR-Verzeichnis. Ja, und dann spielt es aber gar keine Rolle, dass man das auf verschiedenen Partitionen hat, sondern man greift darauf, nachdem alles richtig eingebunden ist, genauso zu, als ob es eine große Partition wäre. Ja, also das Dateisystem macht für Sie diese Aufteilung auf mehrere Datenträger, macht es transparent. Dadurch wird es zum Beispiel sehr leicht, wenn die Platte voll läuft, einfach eine weitere Platte anzuschließen und einen Teilbaum auf die andere Platte zu kopieren, ja, und dann anschließend diesen Teilbaum wieder einzuhängen in diesen Gesamtbaum. Ja, damit haben Sie praktisch auf der ersten Platte dann etwas Platz geschaffen und es geht weiter.
Virtualisierung eingebaut ins Betriebssystem?
Ja, in gewisser Weise kann man Virtualisierung dazu sagen, als Teil des Dateisystems. Also man spricht bei Linux auch vom VFS, vom virtuellen Dateisystem, wo es unter anderem aber auch darum geht, dass man die Unterschiede zwischen verschiedenen konkreten Dateisystemtypen damit ausblenden kann. Ja, dass es keine Rolle spielen soll, ob Sie ein Standard für Linux formatiertes Dateisystem haben oder ob Sie ein NTFS-Dateisystem haben, dass Sie aus Sicht einer Anwendung, die unter Linux läuft, einen einheitlichen Zugriff auf die ganzen Geschichten haben. Okay. Gut, wir nähern uns schon schneller als ich dachte, der Pause. Da wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben und im Pfad auch eben gesehen haben, nochmal kurz der Hinweis, jeder Benutzer, für den ein Account angelegt worden ist, hat ein sogenanntes Home-Verzeichnis. Das entspricht so ganz grob etwas wie eigene Dateien unter Windows. Die neuen Windows-Versionen haben ja ein Verzeichnis Users, ja, also c://users und darunter dann für jeden Benutzernamen ein separates Verzeichnis und darin liegen dann diese ganzen Folder, die früher einfach unter c://eigene Dateien lagen. Ja, wenn Sie jetzt Windows NT oder sowas haben, da hatten Sie diesen eigenen Dateienordner und darunter dann das irgendwie aufgeteilt und jetzt ist es praktisch umstrukturiert. Also ich glaube, die Version vor Windows 7 hat es auch schon gemacht, ne? Die hatte auch schon diesen Users-Ordner.
Schon
XP. Bitte?
Schon XP?
Ja,
ich glaube schon.
Ja, aber ist der auch Users?
Nee, der ist Dokumente und ein. Nee.
Ich glaube schon.
Also ich meine, der Users-Ordner wäre erst in der Version, welche war das vor Windows 7?
Sie wissen wirklich,
Vista.
Was heißt, oder?
Bitte?
Sie wissen wirklich nicht, wie das heißt.
Doch, ich kenne Vista, mir ist es nur gerade nicht eingefallen. Ich habe auch zu Hause irgendwo einen Vista-Datenträger, also einen Installationsdatenträger. Aber ich brauche das Wort so selten, dass es mir jetzt wirklich gerade nicht eingefallen ist.
Ja. Nee,
ich will auch gar nicht darüber schimpfen. Ich habe keine Probleme mit Microsoft, ich benutze es halt nicht. Was wollte ich sagen? Also die haben sich praktisch jetzt umgestellt so ein bisschen auf die Philosophie, wie man die Ordner strukturiert. Das, was bei Vista und bei Windows 7 dieser Users-Ordner ist, das entspricht unter Linux das Verzeichnis Home. Ja, und unter Home gibt es dann für jeden Benutzer einen separaten Unterordner und in diesem Ordner liegen dann alle Daten, die dem Benutzer gehören. Ich glaube, bei Windows ist es nicht ganz konsistent, weil es immer noch sowas wie Anwendungsdateien, die auch einem Benutzer gehören, die aber irgendwo in der globalen Hierarchie gespeichert sind und nicht in dem, was man das Home-Verzeichnis nennen würde.
XP heißt es Dokument und Einstellungen und dort drunter sind dann Administrator, All Users oder die anderen Users.
Ja.
Das Dokument
und Einstellungen. Also es ist etwas anderer, komplizierterer Pfad noch, während bei Vista und 7 ist eben im Prinzip genauso wie hier ist, nur dass sie es nicht Home nennen, sondern Users. Ja? Und bei macOS heißt es zum Beispiel auch Users. Also obwohl die dann auch die Slashes mit der Unix Konvention und nicht die Backslashes verwenden. Ja, also das gleicht sich alles so ein bisschen aneinander an. Mittlerweile haben sie, was die privaten Benutzerverzeichnisse angeht, bei Linux, macOS und Windows ähnliche Prinzipien. Und ja, dieses Benutzerverzeichnis gehört natürlich dem Benutzer und alles, was darunter angelegt wird, standardmäßig auch zunächst. Und man kann sein eigenes Home-Verzeichnis mit einer Kurzform namens Tilde ansprechen. Ja, die Tilde kriegen Sie, wenn Sie irgendwie Alt-N oder sowas oder Alt-Gr-N, eine von diesen Tastenkombinationen drücken, stellen sich vor, Sie wollen so ein spanisches N mit einer Tilde drüber schreiben, dann wissen Sie, das Ding liegt auf dem N. Und das ist einfach eine Kurzform, um nicht immer slash home slash mein Name schreiben zu müssen. Das heißt, wenn Sie praktisch einen absoluten Pfad haben, wie hier home esser daten brief.txt, und Sie sind jetzt der Benutzer Esser, also Sie sind ich, dann können Sie einfach tilde slash daten slash brief.txt und so weiter schreiben. Ja, Sie können also mit tilde einen Pfad beginnen und dann vervollständigen zu irgendwas, ohne dass Sie das von Hand schreiben müssen. Wie machen wir die? Wo habe ich hier eine Shell? Alt-N. Alt-N und dann Leerzeichen. Es gibt eine Ausnahme, was diese Home-Verzeichnisse angeht, und diese Ausnahme ist der Systemadministrator Root. Der hat ja als Benutzernamen auch Root, aber dessen Home-Verzeichnis wird nicht nach slash home slash root gepackt, sondern abweichend von dieser Norm direkt nach slash root, also auf die oberste Ebene. Das sieht erstmal aus, als ob es irgendwie unordentlich wäre, aber das hat einen tieferen Sinn. Also zunächst mal, auch wenn Root aktiv ist, dann kann er über die Tilde auf sein Home-Verzeichnis zugreifen. Das spielt also keine Rolle. Man muss sich als Benutzer nie merken, wie sein Home-Verzeichnis tatsächlich heißt, sondern man kann es mit Tilde immer erreichen. Auch wenn man mal in einer Umgebung ist, wo es irgendwie ganz merkwürdig heißt. Weil das Ganze ist nicht fest. Ja, Sie können die Position des Home-Verzeichnisses auch verändern. Und warum kriegt jetzt Root nicht einfach ordentlich ein Verzeichnis unterhalb von Home? Das macht man deswegen, weil man häufig, das habe ich eben in der Grafik schon mal kurz gezeigt, weil man häufig hingeht und die ganzen privaten Benutzerverzeichnisse auf einen eigenen Datenträger packt, eine eigene Partition. In manchen Umgebungen kommen die Home-Verzeichnisse auch übers Netzwerk. Das wäre natürlich ganz fatal. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Systemadministrator, das System ist zerschossen, Sie wollen sich anmelden und das Ding sagt, Sie können sich nicht anmelden, weil Ihr Home-Verzeichnis noch nicht da ist. Ja, weil nämlich Home-Root erst da ist, wenn Sie das Netzwerkvolumen von irgendeinem Server eingebunden haben. Das wäre nicht so toll. Und genauso wäre es auch schlecht, wenn beim Start des Systems es zu größeren Problemen kommt, die dazu führen, dass außer der Hauptpartition, der Systempartition, keine weiteren Partitionen eingebunden werden. Dann wäre auch eine eventuell vorhandene Home-Partition nicht da und Sie kämen nicht an die Daten in Ihrem Home-Verzeichnis ran. Ja, Sie könnten immer noch irgendwelche Administrationskommandos dann ausführen, aber manchmal legt eben auch der Administrator Root in seinem Home-Verzeichnis irgendwelche wichtigen Daten oder Skripte oder sowas ab, die er noch braucht. Und deswegen hat man gesagt, für Root macht man eine Ausnahme und packt dessen Home-Verzeichnis direkt in das Wurzelverzeichnis, damit es in jedem Fall vorhanden ist. Und eine Folie noch, dann machen wir die Pause. Es gibt jetzt in jedem Ordner auch noch zwei Spezialverzeichnisse, die man das eine gelegentlich, das andere eher selten braucht. Und die heißen Punkt, Punkt und Punkt. Und wenn Sie von Windows oder von DOS noch Kommandozeilenbefehle kennen, dann kennen Sie die auch. Punkt, Punkt ist immer das Verzeichnis eine Ebene tiefer oder höher, je nachdem wie man jetzt guckt, also eine Ebene in Richtung Wurzel zurück. Na, wenn ich also gerade User-Local bin als Arbeitsverzeichnis habe und von dort aus von dem Verzeichnis Punkt, Punkt spreche, dann wird das relativ aufgelöst, eine Ebene zurück nach oben, dann spreche ich also über Punkt, Punkt von User-Local. Ja, das System ist klar, denke ich. Ne? Es ist eine relative Sache. Punkt, Punkt bedeutet immer eine Ebene wieder näher an die Wurzel ran. Das heißt, von der normalen Logik her sagt man, ich wechsle in ein Verzeichnis herunter, ja, und dann wechsle ich wieder rauf. Also müsste ich eigentlich sagen, eine Ebene höher. Ne? Ja. Und dann gibt es noch das Verzeichnis Punkt. Und Punkt bezieht sich immer auf sich selbst, also selbst referenzieren sozusagen. Punkt ist immer das aktuelle Verzeichnis. Und wir werden noch Beispiele sehen, wo man das braucht. Ja, im Normalfall können Sie wenig damit anfangen, weil Sie werden nicht sagen, zum Beispiel Wechsel in das aktuelle Verzeichnis. Ja, Sie sind ja schon drin im aktuellen Verzeichnis. Also werden Sie nicht versuchen, Punkt für sowas zu verwenden. Es gibt eine einzige sinnvolle Anwendung und die sehen wir später irgendwann. Und dann noch als letzter Punkt, bei Pfaden haben Sie immer die Möglichkeit, die absolut oder relativ zusammenzusetzen. Es gibt absolute Pfade, die immer mit einem Slash beginnen und das heißt praktisch, dass Sie immer von der Wurzel des Dateisystems aus den vollen Weg bis zu irgendeiner Datei oder zu einem Ordner angeben. Und dann gibt es noch die relativen Pfade, die das nicht tun und die gelten immer ab dem aktuellen Arbeitsverzeichnis. Wenn ich also in User-Local bin, drin bin und dann einen Pfad BIN 2 oder sowas angebe, dann würde der zusammengesetzt aus dem aktuellen Verzeichnis plus das, was ich da noch hinten dran schreibe. Ja, so funktionieren relative Pfade. Wenn Sie das von einer DOS- oder Windows-Kommandozeile kennen, ist das dasselbe Prinzip, nur dass wir eben hier mit den Slashes arbeiten. Und an der Stelle werden wir dann jetzt die Pause machen. Ich werde wahrscheinlich dann nachher doch noch ein paar Folien weiter gehen, weil Sie ansonsten nicht alle von den Aufgaben sinnvoll bearbeiten können. Ich gucke mir in der Pause mal an, wie ich das vernünftig aufteile. Ja, also dann, wir haben jetzt schon 5 nach, dann machen wir die Pause bis 20 nach 10.